Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge schauen wir in die Zukunft der europäischen Abfallwirtschaft und wie der Kohlenstoffkreislauf die EU nachhaltig stärken kann. Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn es ist eine Folge, mit der wir mal explizit in die Zukunft schauen wollen und uns mal angucken, was hier eigentlich in der Gegenwart angestoßen werden muss, um dann, ich sag mal, die großen Steine in der Zukunft ins Rollen zu bringen. Darüber spreche ich natürlich nicht alleine. Ich habe heute zwei Gäste hier im Podcast. Das sind einmal die Frau Dr. Beate Kummer und der Herr Professor Dr. Uwe Lahl, mit denen beiden ich gleich ins Gespräch gehen möchte, aber natürlich wie immer als allererstes einmal vorstellen möchte. Frau Dr. Beate Kummer hat Chemie und Toxikologie in Freiburg und Leipzig studiert und danach in Biochemie an der UCLA in Los Angeles promoviert. Sie war dann in beruflichen Stationen Geschäftsführerin des BVSE, Niederlassungsleiterin und Prokuristin der Hase und Naundorf Umwelt Consulting GmbH, ist geschäftsführende Gesellschafterin der Kummer Umweltkommunikation GmbH und seit August 2024 Director Public Affairs Sustainability bei Christ & Company. Außerdem ist sie Lehrbeauftragte an Universitäten und Hochschulen und leitet den DGAW-Arbeitskreis EU-Denkfabrik, der, bitte merken, gleich auch im Verlauf des Gesprächs noch wichtig werden wird, aber dazu gleich mehr. Ja, dazu mir außerdem zugeschaltet ist Herr Professor Dr. Uwe Lahl, etablierter Bekannter des Podcasts, dazu sage ich gleich auch noch kurz was. Er hatte seit 1986 in Politik und Verwaltung verschiedene Ämter. Zum Beispiel war er Ministerialdirektor im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Zuletzt übernahm er vor seinem Ruhestand als Amtschef und ständiger Vertreter des Ministers das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration in Baden-Württemberg. Ja, 2003 habilitierte er an der TU Darmstadt. 2011 wurde er von dort zum außerordentlichen Professor berufen und war dazwischen auch noch mehrere Jahre als Geschäftsführer der BZL Kommunikation und Projektsteuerung GmbH tätig. Seit Juli 2022 arbeitet er hier dann insbesondere im Bereich innovative Kraftstoffe und Kreislaufwirtschaft und, abschließender Satz zu seiner Person, war zu Gast im DGAW-Podcast Ressourcen neu denken in Folge 41 zum Thema gefährliche Stoffe in Rezyklaten. Der Link zu der Podcast-Folge ist in den Shownotes. Ach so, jetzt habe ich ganz schön viel zu Ihren Lebensläufen und Stationen erzählt. Jetzt will ich aber als allererstes einmal sagen, guten Morgen zusammen.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Ja, freut mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen und zum Thema EU nach 2030, so zumindest der aktuelle Arbeitstitel, einmal sprechen können. Ich will ganz kurz dazu sagen, also die europäische Abfallhierarchie ist jetzt 16 Jahre alt, müssen es sein. Und 16 Jahre, vor allem wenn man mal auf den Bereich Technik, aber auch gesellschaftliche Veränderungen schaut, ist ja in dem Zeitraum schon eine ganze Menge passiert und hat sich verändert. Und ich denke, das muss eben auch reflektiert werden, vor allem in dem Hinblick darauf, dass wir ja Klimaschutzziele auch erreichen wollen. Und wir wollen einmal gucken, welche Anpassungen dazu eigentlich nötig sind. In der DGAW hat sich ein Arbeitskreis etabliert, ne? Und man erinnert sich, das habe ich eben im Intro schon angesprochen, bitte merken, nämlich die EU-Denkfabrik. Und Frau Kummer, Sie sind ja Vorsitzende dieses Arbeitskreises bzw. leiten ihn. Jetzt würde ich mal gerne erstmal wissen von dem, was ich gerade gesagt habe, also Klimaschutzziele 2050 in der EU, wenn wir die noch erreichen wollen. Welche grundlegenden Anpassungen sind denn da eigentlich nötig? Sie haben das ja schon in einem Papier des DGAW-Arbeitskreises schön beschrieben, aber könnten Sie einmal das Publikum abholen und vielleicht kurz skizzieren, was da eigentlich so getan werden muss?
Ja, sehr gerne, Herr Müller. Vielen Dank auch für die Einladung zu diesem Podcast. Die Klimaschutzziele sind sehr, sehr streng, sehr ambitioniert. Und momentan gibt es natürlich viele Anzeichen, dass wir diese nicht erreichen werden. Aber es ist wichtig, sich diesen Klimaschutzzielen immer wieder zu widmen. Letztendlich sind sie Grundlage des Pariser Klimaabkommens und auch des europäischen Green Deal. In diesen Klimaschutzzielen finden sich langfristige, mittelfristige, aber auch kurzfristige Ziele. Die langfristigen Ziele, die heißen, dass wir Klimaneutralität erreichen müssen bis 2050. Was heißt das? Wir dürfen bis dahin, Brasi, keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr ausstoßen. Und alles, was ausgestoßen wird, bis dahin noch und dann auch danach, müssen entweder vermieden oder eben durch Maßnahmen wie CO2-Vermeidung ausgeglichen werden. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von, sage ich jetzt mal, spezifischen und auch kurz- und mittelfristigen Zielen, beispielsweise den kompletten Primärenergieverbrauch zu reduzieren, und zwar bis 2030 um 11,7%. Das klingt jetzt sehr wenig, aber es ist auch ein sehr ambitioniertes Ziel, weil das ja über alle Bereiche letztendlich gilt. Wir haben dafür verschiedene Instrumente, beispielsweise den Emissionshandel, und da wird es zukünftig sicher noch weitere Instrumente geben. Und in dem Zusammenhang dieser Klimaziele wurde der Emissionshandel jetzt auch ausgeweitet, beispielsweise auf den Gebäudesektor oder auch auf den Seeverkehr. Das ist auch wichtig, dass man alle Sektoren beteiligt, denn viele Sektoren, alle Sektoren, beispielsweise auch der Agrarsektor, der eher noch stiefmütterlich behandelt wird, stoßen ja Treibhausgasemissionen aus. Und jetzt mal zu unserer EU-Denkfabrik. Wir beschäftigen uns ja sehr intensiv mit auch mit Emissionen aus der Abfallwirtschaft. Da wird jetzt auch zukünftig die Müllverbrennung mit in den Emissionshandel aufgenommen. Das ist auch sehr ambitioniert und wird Investitionen bedeuten bei den Anlagenbetreibern. Aber um eben die Klimaneutralität zu erreichen, müssen eben alle auch ihren Beitrag bringen. Übrigens auch Privatpersonen.
Ja, ich habe mir aus diesem Papier, das der Arbeitskreis dann veröffentlicht hat, der Link dazu auch in den Shownotes, also für alle interessierten Hörerinnen und Hörer, die da gerne selber einmal reinlesen möchten, gucken bitte in unsere Shownotes. Ich habe mir aus diesem Papier einige interessante Thesen herausgepickt, weil wir einfach in diesem Podcast-Format nur begrenzt Zeit haben, um über dieses doch durchaus komplexe Thema zu sprechen. Ich würde Ihnen gerne einige dieser Thesen einmal vorlesen und dann Ihre Meinung bzw. Einschätzung und eine Erklärung dazu hören. Manche Thesen, würde ich behaupten, sind ein bisschen kontroverser vielleicht als andere, aber Sie können das bestimmt ganz gut einmal einordnen. Ich würde gerne mit der These finden, da bin ich zumindest beim Lesen einmal dann gestockt und habe wirklich einmal genau nachgelesen, wie das Ganze denn dann begründet wird, weil ich das sehr interessant fand. Und diese These lautet: Die Abfallvermeidung ist gescheitert. Können Sie das ein bisschen einordnen?
Ja, gerne. Wir betreiben Abfallwirtschaft ja schon seit Dekaden. Also ich persönlich erinnere mich an gut 50 Jahre. Und in unserer Hierarchie steht Abfallvermeidung immer auf Platz 1. Und genauso ist unser Gefühl dazu immer ein schlechtes Gewissen, weil wir als Abfallwirtschaft eigentlich nichts auf die Waage richtig gebracht haben. Ich habe selber angefangen als Dezernent in einer mittelgroßen Stadt und war meine Überlegung auch für den Abfall zuständig. Was kann ich da machen? Ich habe sogar eine Person eingestellt, die sich darum gekümmert hat, und dann haben wir Papiere produziert und Broschüren gemacht und, und. Am Ende habe ich so das Grundgefühl gehabt, was ich bis heute habe. Eigentlich ist das Thema nicht originär ein abfallwirtschaftliches Thema, sondern ist im Zentrum unserer Wirtschaft angesiedelt. Es geht um Produktion und Konsum, um es mal ein bisschen zuzuspitzen und verständlich zu machen. Wir sind in Deutschland im Augenblick in einer ziemlich guten Situation, was Abfallvermeidung anbelangt, weil die Wirtschaft stagniert. Und wenn wir Glück haben, wird die Wirtschaft dann in den nächsten 2-3 Jahren schrumpfen. Und dann wird Abfallvermeidung zumindest auf der konkreten Waage dann einen Erfolg bringen. Das ist jetzt nicht zum Schmunzeln, weil ich weiß, dass viele darunter leiden unter der wirtschaftlichen Entwicklung. Ich will ja nur abstrakt herausarbeiten, dass Wirtschaftswachstum, was wir immer auf der Agenda haben, was zum Teil unseren Wohlstand dann auch ausmacht, auch viel damit zu tun hat, dass wir mit der Abfallvermeidung keinen Erfolg haben. Und deswegen plädieren wir sehr für eine ehrlichere Diskussion, als das heute der Fall ist. Das heißt nicht, dass man nicht auch weiter Papiere schreibt und appelliert, Aber man muss eben auch erkennen, dass aus der Abfallwirtschaft selbst heraus nur ein kleiner Impuls gegeben werden kann. Selbst die Verpackungsverordnung ist ja vor diesem Hintergrund gescheitert und hat nicht weniger Verpackung gebracht. Und worum es uns dann am Ende im Kern auch geht in unserem Papier, ist deutlich zu machen, dass die gegenwärtige Misere, die wir insbesondere global haben, daran hapert oder daran krankt, dass wir zu wenig Investitionen haben. Und regelmäßig werden Investitionen vor Ort mit dem Argument konfrontiert, macht doch besser Abfallvermeidung. Und das ist das eigentliche politische Problem, weil man kann ja Abfallvermeidung gerne machen und versuchen, wie weit man kommt, aber die Realität ist zu verbessern. Und das hat eigentlich in der Abfallwirtschaft gar nichts mit Abfallvermeidung zu tun, sondern mit Hausaufgaben, die Abfallwirtschaft machen muss, um den Abfall, der anfällt, dann auch bestmöglich zu entsorgen.
Aber würden Sie dann die Abfallvermeidung aus dieser Diskussion streichen oder bedeutet das für Sie, Anpassungen daran zu machen?
Naja, es bedeutet einerseits, dass die konkreten Investitionen, die jetzt auch in Deutschland anstehen, beispielsweise ins chemische Recycling, in die Frage des CO2-Abscheidens aus der Müllverbrennung und so weiter, oder in anderen europäischen Ländern mit dem Stopp der Deponierung, kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, dass das alles nicht sehr viel mit Abfallvermeidung zu tun hat, dass diese Investitionen durchgeführt werden sollten. Und dass man Abfallvermeidung in einem anderen Ministerium, ich sag salopp, auf einer anderen Party diskutieren muss, nämlich bei der Frage, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, ob wir da wirklich einen Pack anfinden, weniger Ressourcen durch die Volkswirtschaft durchzusetzen, ob Innovation uns da helfen kann. Und das hat aber alles nichts mit der Mülltonne zu tun.
Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal zur zweiten These, die ich gefunden habe. Die lautet, im Rahmen des geplanten globalen Kunststoffabkommens sollte eine Obergrenze der globalen Kunststoffproduktion festgelegt werden. Kann das global funktionieren?
Ja, ich behaupte natürlich nicht, dass das einfach ist, aber das gehört auch mit zu dem Thema Ehrlichkeit. Weil Kunststoffe, das wird ja jetzt global intensiv diskutiert seit 3 Jahren, dass man da ähnlich wie beim Klimaschutz jetzt ein Kunststoffabkommen hinbekommt. Da ist Marine Litter, also Meeresverschmutzung, ein Hauptgrund für. Und eine der Lösungen ist einfach weniger Kunststoffe zu haben in den Volkswirtschaften. Dann fallen weniger Kunststoffe als Umweltverschmutzung an. Das ist aber auf der anderen Seite natürlich schwierig, weil Kunststoffe und Lebensstandard, das korreliert mehr oder weniger 1:1. Ne? Also dort, wo die Menschen reich sind, gibt es viele Kunststoffe in den Mülltonnen. Wo die Menschen arm sind, gibt es weniger Kunststoffe in den Mülltonnen. Eine Obergrenze ist eine Forderung, die dort auf dem Tisch liegt, die von vielen NGOs vehement gefordert wird. Die Kunststoffmengen, die steigen Jahr für Jahr. Die Prognosen für die Jahre 2030, 2050 gehen in Richtung Verdopplung, Verdreifachung und mehr. Also alles gute Gründe, um über eine Obergrenze nachzudenken. Und zu Ihrer konkreten Frage, Algorithmus, ist das machbar? Also Sie können sowas berechnen. Man kann also ausgehen von dem heutigen von der heutigen Kunststoffproduktion. Kann die einfrieren, das wäre schon eine Obergrenze. Kann sie halbieren oder auf ein Drittel reduzieren, das sind so Forderungen, die von der NGO-Seite kommen. Und dann muss man nur noch in Anführungsstrichen die Frage klären, wie man das auf die einzelnen Länder verteilt. Und dann muss in den Ländern Gesetzgebung stattfinden und Vollzug, dass das auch eingehalten wird.
Aber nicht einfach. Ja. Nee, ich finde vor allem, das ist auch so der Punkt, an dem ich auch ein bisschen gestutzt habe, weil wenn man mal auf die aktuelle Lage in der Welt und vor allem auch die Entwicklung in der Welt schaut. Also ist das denn realistisch, dass man sich dann da ein globales Ziel setzen möchte? Ich meine, wie viele Länder arbeiten tatsächlich daran mit? Wie wird das am Ende umgesetzt und vor allem dann auch geprüft und beurteilt? Also wie schaut man überhaupt, dass Länder eben diese Obergrenzen einhalten?
Also ich sage ja, rechnerisch und auch administrativ ist das machbar. Ist übrigens einfacher als das, was beim Klimaschutz gerade zu tun ist. Ne? Wir haben alle relevanten Länder in dieser UN-Diskussion für die Kunststoff- für den Kunststoffvertrag. Aber sie haben natürlich auch die gleichen Fronten dort. Also ich gebe mal zwei Beispiele, die dagegen sind. Das ist Saudi-Arabien und Russland. Und es gibt Länder, die dafür sind, Europa zum Beispiel, Deutschland gehört dazu, die für eine Obergrenze sind. Die USA war vor der US-Wahl, waren die dafür, wie sie jetzt sind, kann ich prognostizieren. Und da wird natürlich auf der Basis dann auch eine Entscheidungsfindung möglich oder auch nicht möglich sein. Also unsere Forderung ist, diese Debatte über Kunststoff- und Abfallvermeidung international zu führen, weil das, was Sie fragen, ist ja schon berechtigt. Es ist nicht einfach. Es ist lösbar, aber nicht einfach. Und politisch vor allen Dingen schwierig, weil Sie müssen ja dann Arm und Reich auch noch in irgendeiner Form in diese Berechnung einbeziehen. Aber was überhaupt nicht funktionieren wird und was auch nicht gemacht werden sollte, ist eine nationale Obergrenze oder eine internationale Regelung. Weil das führt nur dazu, dass eine Volkswirtschaft abgeschwächt würde gegenüber anderen und Volkswirtschaften, das heißt, dann in Deutschland wird reduziert und in anderen Ländern wird dann kompensiert, was in Deutschland reduziert wird. Das macht alles keinen Sinn. Und das ist ein Stück weit auch der Kern der DGAW-Forderung, zu sagen, wir wollen das global gelöst haben und wir möchten, dass es da eine Obergrenze gibt. Und wie hoch die ist, das muss die internationale Staatengemeinschaft dann am Ende entscheiden.
Darf ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen, Herr Müller, weil es gibt ja doch ein paar Beispiele, also wo es auch global funktioniert. Es war zwar jedes Mal ein langer Prozess, langer Diskussionsprozess. Also wir haben beispielsweise schon sehr lange das sogenannte Basler Übereinkommen. Das ist in den Basel-Staaten verabschiedet. Das sind derzeit, glaube ich, etwa 170 Staaten, die da unterzeichnet haben. Da geht es um den Transport von Abfällen über Ländergrenzen. Ja, das funktioniert, funktioniert relativ gut. Natürlich gibt es da auch Abweichungen. Wir haben schon sehr lange das sogenannte Stockholm-Abkommen zur Beschränkung der persistenten gefährlichen Stoffe. Auch da haben wir ziemlich viele gute Erfahrungen gemacht. Auch da gibt es natürlich immer Ausnahmen, aber auch das ist ein Beispiel, denke ich, wo auf globaler Ebene schon so ein Abkommen auch funktionieren kann. Und vielleicht noch ein Beispiel, das sogenannte Global Harmonized System. Da geht es darum, dass man Stoffe, die international gehandelt werden, also im Wesentlichen sind es Chemikalien, die auch über Weltmeere transportiert werden, dass die gleich gekennzeichnet werden müssen, dass sozusagen jeder versteht, der damit zu tun hat, egal ob es in Afrika ist oder in Asien oder in Amerika, weiß, welche Gefahr von diesem Stoff ausgeht. Und deswegen, denke ich, kann man das schon auch fordern, da dran zu bleiben. Natürlich wird es schwierig, es ist auch nicht justiziabel. Das ist auch natürlich so ein Fakt. Aber wir sollten dranbleiben und was tun gegen, insbesondere gegen die Kunststoffverschmutzung, sei jetzt mal Mikroplastik beispielsweise.
Stimme ich Ihnen absolut zu. Ich hatte noch eine Frage, die hatte Herr Lahl schon so ein bisschen angedeutet. Da wollte ich gerne noch einmal konkret drauf eingehen. Bedeutet denn dann so ein, sagen wir mal, wir hätten eine Obergrenze für globale Kunststoffproduktion eingeführt und viele Länder würden sich beteiligen, aber würde es nicht automatisch auch bedeuten, dass einige Länder stärker benachteiligt werden als andere, weil einfach deren Kunststoffproduktion deutlich stärker ist?
Ja, das habe ich ja angesprochen. Es gibt da auch ein schönes Wording für, auch aus dem Klimaschutz. Man nennt das Burden Sharing, also die Lasten gemeinsam tragen. Und ich will es mal zuspitzen. Es gibt Länder, die um den mehr als Faktor 10 in ihrem Kunststoffverbrauch unterhalb dessen liegen, was Deutschland ist. Das hat nichts damit zu tun, dass sie sich irgendwie kunststoffbewusster verhalten, sondern die sind einfach arm. Haben weniger Waren und so weiter. Und wenn wir jetzt sagen, wir frieren das ein auf das Niveau, was wir heute haben, dann bedeutet das für diese Länder, dass sie eingefroren werden in ihrem Wohlstand. Deswegen muss man da also ein Delta obendrauf geben für diese Länder, die sich entwickeln in den nächsten Jahren, was natürlich ein gleiches Delta rechnerisch an Minus bedeuten würde für die Industrieländer. Kompliziert, aber beim Klimaschutz ist genau das gelungen.
Ja, kompliziert ist ein gutes Stichwort auf jeden Fall. Das hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Die Themen, über die wir hier diskutieren, die sind natürlich auch komplex in ihrer Umsetzung dann am Ende. Okay, ich würde gerne weitergehen Zur dritten These, die ich aus dem Papier mir herausgesucht habe. Diese These lautet, das werkstoffliche Recycling wird überhöht. Können Sie das erklären?
Ja, das ist richtig. Ich benutze gerne das Wort Silver Bullet an dieser Stelle. Und die Diskussion findet statt zwischen diesem werkstofflichen Recycling, dem rohstofflichen Recycling und der energetischen Verwertung. Und die ökobilanzielle Überhöhung hängt im Kern damit zusammen, dass hier eine Scheinwelt bei der ökobilanziellen Berechnung für das werkstoffliche Recycling unterstellt wird, nämlich dass Kunststoffe mehr oder weniger 1:1 durch Rezyklate ersetzt werden, was gegenwärtig nicht der Fall ist. Also wir haben selbst bei dieser sehr aufwendigen Sammlung des Verpackungsabfalls eine Recyclingquote von rund 5%, von nur 5%, hängt im Kern damit zusammen, dass sehr vieles ins Downcycling geht und auch in die energetische Verwertung, weil Recycling in dem Sinne, wie wir das gebrauchen, bedeutet ja, dass Neukunststoffe nicht mehr produziert werden müssen und durch Altkunststoffe, durch Rezyklate ersetzt werden. Und das sind dann diese 5%. Und wenn Sie natürlich dann fair sagen, es muss aber nicht in Zukunft so sein, Stichwort in die Zukunft blicken, dann muss man sagen, das kann man ändern, das könnte man ändern, da muss man eben eine Substitutionsquote festlegen, was die Kommission, was Brüssel jetzt auch gemacht hat. Und wenn dann es gelingen sollte, 50% der Altkunststoffe zur Substitution von Virgin Plastic hinzubekommen, zu erreichen, dann ist das schon, wäre das ein Wort, dann würde man ökobilanziell sagen, das kommt in etwa in die gleiche Größenordnung, was das chemische Recycling erbringen kann. Aber für beide Seiten gilt, dass da noch technologische Entwicklung nicht hundertprozentig klar ist. Also von da aus gehend, lange Rede, kurzer Sinn, sehen wir in unserem Papier nicht den großen Sinn in einer Hierarchie, die das eine fördert und das andere behindert, sondern wir sagen, das ist gleichwertig. Diese Debatte bringt uns nicht sehr viel, weil wir auch nicht genau wissen, wie die Zukunft aussieht. Wir sagen im Übrigen auch, die Müllverbrennung, wenn sie denn CO2 nutzt, ist gleichwertig zu betrachten. Und dann muss man einfach sehen, wer in welchem Umfang das Recycling hinbekommt und gleichzeitig wirtschaftlicher ist als der Konkurrent. Und so ist unsere These zu verstehen.
Ich möchte aber ganz gern an der Stelle auch noch was ergänzen. Und zwar bei diesen ganzen Diskussionen kommt leider Gottes ganz oft zu kurz, dass wir uns auch intensiv noch um Erfassung und Sortierung kümmern müssen. Wir haben hier noch ganz, ganz viel Luft nach oben bei der Erfassung von Kunststoffen, die ja in Verpackungen, in Elektrogeräten, in Fahrzeugen, Textilien, im Baubereich, also quasi überall zu finden sind. Und da erreichen wir momentan aus meiner Sicht viel zu geringe Quoten, also sowohl in der Erfassung als auch in der Sortierung. Das heißt, auch da müssen noch viele Anstrengungen unternommen werden, damit sich dann auch Verfahren, die jetzt gerade auf den Markt kommen, wie gerade die chemischen Recyclingverfahren, die ja große Mengen umsetzen müssen, damit sie rentabel sind. Und was das auch bedeutet, ist, dass wir auch den Export viel stärker eindämmen müssen. Den Export aus der EU raus. Weil viele unserer Kunststoffe oder Produkte, die Kunststoffe enthalten, die werden leider Gottes auch oft leider illegal exportiert.
Also ist für Sie dann die Diskussion um das werkstoffliche Recycling beziehungsweise die Hierarchie der verschiedenen Verfahren, ist sie dann für Sie ein bisschen zu stark, also dass wir uns so sehr darauf konzentrieren? Weil Sie sagten gerade Sammlung, Sortierung, sollten wir vielleicht darauf dann erstmal das Augenmerk legen und verbessern?
Ja, die ist sogar überflüssig, also diese Hierarchie. Und wie Frau Kummer sagt, wir haben viele Handlungsfelder, sowohl im Vorfeld, bevor etwas ins Recycling geht, als auch durch das Recycling selbst. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Und diese Debatte und auch dieser Kampf, den wir gegenwärtig haben, und diese Verteidigung des einen und die Behinderung des anderen, die bringt uns nicht weiter. Warum können wir nicht das Leben entscheiden lassen, die Zukunft entscheiden lassen, welche der Verfahren das Rennen machen? Und wo die besten Lösungen herkommen.
Mhm. Sehen Sie denn trotzdem weiterhin für die Zukunft die energetische Verwertung als eine große Rolle, die diese spielt?
Ich kann mir sogar vorstellen, dass die das Rennen macht, aber das muss man sehen, wer der Herausforderer ist. Ne? Also eine Müllverbrennung hat heute schon eine Funktion. Schadstoffsenke, in gewissem Umfang wird energiefrei. Ein großer Nachteil, CO2 geht in die Luft. Wenn man das wegfängt und daraus eine Chemikalie macht, dann könnte die Müllverbrennung in dieser Form ein Rückgrat für die Defossilisierung unserer chemischen Industrie, darauf kommen wir ja sicherlich noch zu sprechen sein. Aber es kann auch sein, dass das in der Abwägung nur eine Teillösung bringen kann, weil das chemische Recycling der getrennt gesammelten Polyolefine das Rennen macht. Oder vielleicht auch das mechanische Recycling in einer deutlich verbesserten Sortiertechnologie. Und dann auch nicht nur ökobilanziell, sondern auch ökonomisch die Vorteile entwickeln könnte. Bloß es gibt offen gesagt heute, auch wenn der eine oder andere so tut, als ob er das wüsste, es gibt niemanden, der Ihnen heute sagen kann, was aus diesen drei Optionen am Ende wird.
Aber wem würden Sie das denn überlassen? Also würden Sie sagen, die Industrie soll entscheiden?
Wie man das vernünftigerweise auch in vielen anderen Bereichen sehr erfolgreich macht. Man sagt, was der Staat und was die Bürger möchten. Man stellt die Randbedingungen fest. Und dann muss der Markt entscheiden, was am Ende das Rennen macht. Ich mache es konkret. Man könnte festsetzen, das ist eine Zahl aus der EU, dass 50% des Kohlenstoffes, der im Kunststoff enthalten ist, später im Produkt wieder durch Recycling enthalten sein muss. Das ist ambitioniert, aber machbar. 50%. Dann legt man noch fest, dass alle Verfahren von der Abgas- und Abwasserseite den Stand der Technik einhalten müssen, also nicht überhöhte Emissionen haben. Und dann kann man gucken, wie die Zukunft sich entwickelt.
Okay.
Weil die chemische Industrie, die braucht Rohstoffe für ihre. Wenn Erdöl und Erdgas nicht mehr zur Verfügung steht, braucht die chemische Industrie, wenn wir sie denn in Europa behalten wollen, Rohstoffe. Und Rohstoffe ist nichts anderes als Recycling oder Biomasse.
Dann gehen wir zur nächsten These. Ich finde das gerade ganz spannend, muss ich an dieser Stelle einmal sagen, dass wir so einen Rundumschlag machen und mehrere Themen, wenn auch in Kürze, hintereinander abhandeln. Finde ich ganz interessant und für alle da draußen hier nochmal der Hinweis, wer das gesamte Papier mit mehr Details und mehr Informationen lesen möchte, Link dazu in den Shownotes. Okay, die vierte These. Die Deponierung unbehandelter Siedlungsabfälle ist eine der größten Klimasünden.
Genau, das kann ich nur unterstreichen. Die Deponie, also insbesondere die nicht gesicherte Deponie, ist eine enorme Emissionsquelle. Also in die Luft, was CO2 und Methan angeht und in den Boden eben, was die Sickerwasseremissionen angeht. Wir sprechen hier ganz oft auch immer noch innerhalb der EU von nicht gesicherten Deponien, also die ein enormes Emissionspotenzial hat. Und die Abfälle, die auf einer Deponie sich befinden, die werden ja überwiegend im Deponiekörper anaerob abgebaut. Das heißt also, das ist eine riesige Methanquelle. Und für alle Experten, die wissen das, Methan ist ein viel schädlicheres Treibhausgas als CO2. Das Problem gibt es tatsächlich global, weltweit. Aber in unserem Beitrag sprechen wir uns erstmal aus für ein Deponieverbot beziehungsweise einer massiven Verteuerung. Das würde auch schon sehr viel bringen, der Deponierung in den Mitgliedstaaten, wo wir heute noch hohe Deponiequoten haben. Ich möchte nur ein paar nennen. Das ist zum Beispiel Malta, Griechenland, Rumänien, die kommen immer noch auf Deponieraten von etwa 80%. Ja, und das ist natürlich überhaupt nicht, sage ich jetzt mal, zu unterstützen, insbesondere vor dem Blickwinkel des Klimaschutzes. Und um einfach mal eine Zahl zu nennen, was wir einsparen könnten, da gibt es eine interessante Studie aus dem Jahr 2022, von Prognos und dem niederländischen Institut CE Delft. Die haben ermittelt, dass man durch die Eindämmung der Deponierung von Siedlungsabfällen, also das sind die Abfälle, die eben organikhaltigen Kohlenstoff enthalten, man jährlich 120 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen könnte. Und das kann man ja schön vergleichen, beispielsweise mit den Emissionen, die wir alle im Jahr verbrauchen. Das betrifft ungefähr ein Fünftel der Gesamtemissionen der deutschen Bevölkerung. Was man allein eben durch Verhinderung der Deponierung quasi einsparen könnte. Man muss allerdings auch sehen, wir haben da tatsächlich ein weltweites Problem. Es gibt aber weltweit betrachtet tatsächlich ein paar Länder, die sind da nicht schlecht. Also wir in Deutschland sind da auch nicht so schlecht. Ich will da auch durchaus mal sagen, dass die TASI da auch viel gebracht hat aus seit 1993. Aber es gibt Länder wie zum Beispiel Japan, Südkorea oder auch die Schweiz, die weniger als 5% noch deponieren in ihren Abfällen. Also es gibt hier ein paar Vorbilder weltweit betrachtet, aber sehr, sehr wenige.
Jetzt hatte ich zwei Fragen, die haben Sie beide tatsächlich jetzt schon in Ihrem Beitrag beantwortet. Das war einmal die Frage nach der globalen Betrachtung und wer denn da eigentlich Spitzenreiter ist. Haben Sie beides schon beantwortet? Ich würde gerne wissen, was wäre eine Lösungsmöglichkeit denn dafür? Also wäre das dann auch etwas, was wir mit, ich sag mal, Obergrenzen lösen könnten im internationalen Verbund oder was müssen wir tun?
Also ich will jetzt nicht wieder auf internationale Abkommen kommen. Natürlich könnten wir das auch fordern. Ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Aber wir könnten hier in der EU schon einiges tun. Also zum Beispiel die Mitgliedstaaten verklagen, die den europäischen Deponieregelungen nicht gerecht werden. Wir haben hier das Instrument des Klageweges beim Europäischen Gerichtshof. Da könnte man auf jeden Fall was erreichen.
Wird das bisher nicht gemacht?
Also jedenfalls nicht in ausreichendem Umfang. Also Malta, das weiß ich beispielsweise, wurde bisher nicht verklagt, weil es als Land zu klein, zu unbedeutend ist. Aber wenn wir jetzt über Rumänien beispielsweise sprechen, ist auch eine große Bevölkerung, eine starke Industrie in der Zwischenzeit, eine hohe Menge, die deponiert wird. Da könnte man durchaus den Klageweg beschreiten.
Und man könnte das Recht in Europa auch verschärfen. Eine Teilmenge dieser Deponierung hängt auch damit zusammen, dass die Deponierichtlinie, die europäische, das immer noch erlaubt. Und da haben wir in Deutschland ja auch nicht ganz einfach aus der Vergangenheit gelernt, dass man das ändern kann, indem man das auf Null setzt. Und in Deutschland ist es auf Null gesetzt und global. Ich glaube, das Erste, was man erreichen muss, ist, die NGO-Seite hat ja einen durchaus erheblichen Einfluss auf die Meinungsbildung, auch auf globaler, gerade auf globaler Ebene. Und dort, wenn Sie das beobachten, was da die Priorität ist, was man gerade noch ertragen kann, dann ist es die Deponierung. Und alles andere, was die Deponierung reduzieren würde, also all die anderen Techniken, die wir in Industrieländern haben, werden dort als nicht akzeptable toxische Techniken eingeschätzt. Und das muss man, glaube ich, ändern, weil die Toxizität und die Klimarelevanz geht von der Deponie aus und dann kommt eine ganze Zeit lang gar nichts und dann gibt es Fragen, ob das eine oder andere Recycling Emissionen hervorruft, die man reduzieren kann, aber die Deponierung sozusagen als das, was man gerade noch akzeptieren kann, anzusehen, das ist ein Fehler.
Ja, spannender Punkt. Ich merke gerade, dass immer, wenn wir über eine These und dann die Ausführung gesprochen haben, würde ich gerne beim Thema bleiben und ich muss leider weitergehen. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, diese Abhandlung einmal zu machen. Okay, die nächste These und es sind, wenn ich hier in meine Notizen komme, jetzt noch zwei oder drei übrig. Die nächste wäre, einzelne Unternehmen sollten im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung bei zum Beispiel Substitutionsquoten für fossile Rohstoffe belangt werden, statt Staat oder Branche. Und da frage ich mich, lässt sich das so kleinteilig überhaupt umsetzen?
Ja, weil nichts anderes ist der Emissionshandel oder die Emissionsverpflichtungen, die wir heute haben. Nur die Individualisierung der Pflichten, auch übrigens in anderen Bereichen, nur die Individualisierung der Pflichten führt zum Ziel, die Kollektivierung hat noch nie große Erfolge gebracht. Und vor dem Hintergrund ist die Umsetzung bei der Individualisierung immer etwas schwieriger, aber im Endeffekt klar. Und bei der Substitution, insbesondere dann bei der Defossilisierung, muss man natürlich berücksichtigen, dass die Unternehmen unterschiedliche Möglichkeiten haben. Deswegen hat der Emissionshandel beispielsweise auch ein Unterregime, wo man tauschen kann, wo das Unternehmen was übererfüllt mit zum Teil einfacheren Mitteln, das, was es übererfüllt, verkaufen kann an Unternehmen, die diese Möglichkeit der Erfüllung oder Übererfüllung nicht haben. Aber das ist ein Teilsegment, was man dann braucht, wenn man individualisiert, um nicht einzelne Unternehmen aus dem Markt zu schießen. Aber im Grundsatz ist die Antwort ja, das ist umsetzbar.
Ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen aus der Vergangenheit jetzt. Wir wollten ja eigentlich in die Zukunft gucken, aber dann muss man gucken, was passiert ist in der Vergangenheit. Das System der Produktverantwortung im Bereich Automobilindustrie. Mhm. Da haben wir schon lange sehr hohe Verwertungsquoten, die eingehalten werden müssen für die zurückgenommenen Fahrzeuge. Und jetzt auch angesichts des Recycling-Kartells der 15 Automobilkonzerne, die da ja gerade, sagen wir, was gerade an die Öffentlichkeit gekommen ist, da wurde ja eigentlich klar, dass hier irgendwas schief läuft. Und das funktioniert momentan so, dass quasi der Recycling-Sektor die Verpflichtungen der Produktverantwortung der Automobilindustrie erfüllt, weil nämlich dort die Autos demontiert, geschreddert, recycelt werden. Die Zahlen aus diesem Sektor werden dann an das Umweltbundesamt gemeldet. Umweltbundesamt meldet an die EU-Kommission. Wenn man aber weiß, dass nur etwa 20% der in Verkehr gebrachten Fahrzeuge überhaupt ankommen in der Recyclingindustrie, und der Rest wird exportiert, auch da teilweise leider immer noch illegal, dann versteht man vielleicht so ein bisschen, was man hier meint, ja, mit individueller Produktverantwortung. Also, die Hersteller selber müssen es nicht nachweisen, dass sie 85% Verwertungsquote einhalten, sondern das weist das Umweltbundesamt gegenüber der EU-Kommission nach.
Mhm. Ja, Sie haben gerade auch schon interessanten Punkte angesprochen, und zwar dann also mit dem illegalen Export zum Beispiel. Also mir stellt sich dann die Frage, es gibt ja für viele Teilbereiche schon Regeln oder auch entsprechende Strafen bei Verstößen, die aber ja sehr selten umgesetzt werden. Wenn wir nun aber hingehen und sagen, wir wollen diese Herstellerverantwortung auf Unternehmensebene, schaffen wir damit nicht noch mehr Strafen, die eventuell dann ebenfalls nicht umgesetzt werden? Also wir könnten ja das, was besteht, einfach besser umsetzen, oder?
Ja, aber wir können auch Bürokratie abbauen. Also wir machen ja einen sehr radikalen Vorschlag. Wir sagen, alle Quoten, die wir momentan haben, weg damit. Und lass uns nur noch die Quoten bestehen, die wirklich hochwertiges Recycling zur Konsequenz haben. Also diese Substitutionsquoten, die jetzt gerade kommen sollen. Und vielleicht sogar selbst die nicht und nur noch eine Quote, die Defossilisierung der chemischen Industrie durch Recycling. Und diese ganze Bürokratie, diesen Aufwand, den wir momentan betreiben, um Parkbänke, Zaunpfähle und was auch immer aus Plastik zu machen, die Bakenfüße von den Verkehrsschildern nicht zu vergessen, die können wir sein lassen. Und die wird es sowieso von alleine geben oder nicht. Das braucht keiner, aber wenn es da ist, ist auch nicht schlimm. Aber dafür so viel Aufwand zu betreiben und dann auch noch beim Kauf der Verpackung Geld für abzudrücken, das muss nicht sein. Wir müssen uns auf die Leistungen konzentrieren und dadurch auch Bürokratie abbauen. Und dadurch wird es auch den einzelnen Unternehmen einfacher. Mhm.
Ja, der Bürokratieabbau, das werden wahrscheinlich viele auch nicht gerne hören. Aber das ist ja auch ein bisschen dann das Fazit. Sie haben das gerade schon angesprochen. Also Sie schlagen mit dem Papier ja eine Defossilisierungsquote vor. Und auch das war so ein Punkt, da dachte ich, ja, wir haben ja schon so viele Quoten, beziehungsweise vielleicht sogar zu viele Quoten, die ja auch dann national und auf EU-Ebene auch noch, also nicht mal synchron sind und unterschiedliche Anforderungen dann stellen. Also macht es da Sinn, dann nochmal mit einer zusätzlichen Quote zu kommen? Oder Sie sagen nee, jetzt, nicht, wir nicht. Schaffen alle anderen ab und wir haben nur noch die Defossilisierungsquote?
Das ist genau der Punkt. Mhm. Wir haben, es gibt sogar Ankündigungen von weiteren Quoten. Zum Beispiel will Brüssel eine Zirkularitätsquote, was immer das sein mag.
Ein schöner Name auch, ja.
Ja, zukünftig einführen. Das brauchen wir alles nicht. Und das, was wir haben eine ganze Behörde, die sich nur um die Verwertung der Verpackungsabfälle und die damit zusammenhängenden Quoten und Berichterstattung kümmert. Das brauchen wir alles nicht. Sondern wir brauchen nur eine Quote, das ist die Substitution von Kunststoffen. Ich spreche jetzt, wie gesagt, nur über Kunststoffe, aber über andere Abfallarten kann man ähnliche Schlussfolgerungen ziehen. Also nur Substitutionsquoten und selbst die könnten eingehen in eine einzelne Defossilisierungsquote, wo die chemische Industrie sich aussuchen kann, welche von den Recycling-Varianten für sie die vorteilhafteste sind. Dann kann man sagen, ja, was passiert dann mit dem Rest? Die chemische Industrie hat einen so großen Bedarf an Defossilisierung, die wird den ganzen Markt abgrasen. Und vor dem Hintergrund muss man Mut dazu haben, sich auf eine zentrale Quote zu konzentrieren und muss natürlich auch den Markt für defossilisierte Kunststoffprodukte schaffen. Das heißt also, der zukünftig ein Kunststoffprodukt kauft, der muss natürlich, oder der ein Produkt herstellt, der muss x Prozent Rezyklate einsetzen. Allein dadurch würde ein Markt entstehen. Also dieser Mix an politischen, regulatorischen Entscheidungen, die beschränkt sind auf zentrale Ziele, das ist der Kern unseres Vorschlags. Und der Rest, Entbürokratisierung. Ich weiß, da gibt es natürlich viele, die jetzt, denen das Messer in der Tasche aufgeht, weil die davon leben, weil sie davon ihre Einnahmen haben. Viele Sortierstationen oder Sortieranlagen, die wir momentan haben, mit beschränkter Output-Qualität, die werden natürlich das bekämpfen, was wir vorschlagen. Aber sie sollen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie viel von ihrem Output wird wirklich recycelt.
Mhm. Ja, Frau Kummer, ich würde gerne noch mal daran anknüpfen und Sie fragen, wenn wir regulatorische Vereinfachung wollen, wie realistisch ist das denn überhaupt umzusetzen? Also gerade wenn wir auf EU-Ebene gucken, da kommt eigentlich immer mehr Regulatorik obendrauf, statt weggenommen wird, oder?
Also man soll ja immer optimistisch sein.
Stimmt, ja, so wollte ich eigentlich auch immer aus dem Podcast rausgehen.
Das bin ich schon auch überwiegend, muss ich sagen. Ich bin auch in verschiedenen Plattformen aktiv, unter anderem zum Beispiel auch bei den Industrie- und Handelskammern und habe auch Gespräche, auf High-Level-Ebene Politik. Und da wird man schon auch immer wieder gefragt, also gibt es konkrete Vorschläge zum Bürokratieabbau? Und da kann man auch wirklich, also egal, ob es jetzt Umweltministerium, Wirtschaftsministerium, EU-Kommission dann ist in Brüssel, man kann da schon auch konkrete Vorschläge bringen, also in positivem Sinne. Und so soll auch der Beitrag verstanden werden, dass man eben positive Vorschläge bringt, wie man etwas verändern kann. Es gibt ja viele, die dann rumjammern und so allgemein eben von Bürokratieabbau reden. Damit kann eine Behörde, eine Politik nicht viel anfangen. Aber wenn man ganz konkret benennen kann, ja, auch von mir ist nach Paragraphen, an der Stelle haben wir die und die Last. Das bedeutet, diese wirtschaftliche Konsequenz für diesen und jenen Sektor, da ist dann Politik schon offen. Aber ich gebe zu, auch das ist ein langer Prozess. Man braucht Stehvermögen. Man muss die richtigen Leute kennen, mit denen man das dann umsetzt. Und dann kann man auch erfolgreich sein.
Jetzt haben Sie mit dem Papier des Arbeitskreises ja auch schon konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Und das Fazit aus dem Papier, wenn ich das mal so zusammenfassen kann, ist ja ein Kohlenstoffpaket für 2030. Und das umfasst insgesamt das vollständige Deponierungsverbot für unvorbehandelte Siedlungsabfälle, ein Exportverbot für kohlenstoffhaltige Siedlungsabfälle und einer schrittweisen verbindlichen Defossilisierungsquote für die chemische Industrie. Im Gegenzug sollen auch unnötige Regelungen abgebaut werden, wie zum Beispiel abweichende nationale Recyclingquoten. Alles Themen, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Und Sie sagen eben, wir brauchen dieses Kohlenstoffpaket für 2030. Jetzt habe ich mal in den Kalender geguckt und wir haben schon 2025. Schaffen wir das überhaupt?
Ja, wir können das schaffen. Aber Ja, zunächst einmal muss man natürlich die Köpfe erreichen, auch derjenigen, die entscheiden. Und bisher ist es beim Klimaschutz so ein gewisses Vorurteil, dass es mehr oder weniger dadurch erschlagen wird, indem man sich um Energiefragen kümmert. Und man versteht nicht, dass mehr als 2/3 unseres CO2s, unseres Klimaproblems mit Molekülen zu tun hat, mit Kohlenstoffverbindungen. Und deswegen ist der Erfolg, wenn man 60% des Stroms mittlerweile CO2-neutral hat, nur ein Teilerfolg, weil die Hauptmenge findet statt bei den Mineralöl- und Erdgasimporten nach Deutschland oder nach Europa. Und da eine Defossilisierung zu erreichen, das ist unsere Kernbotschaft. Und um das zu erreichen, haben wir jetzt für 2030 ein Ziel gesetzt, was die Europäische Kommission, was in EU-Regelwerken auch schon enthalten ist, nur nicht verbindlich. Nämlich die 20% Defossilisierung bis 2030. Wenn Sie da berücksichtigen, dass man 12-13% heute schon durch Biomasse defossilisiert hat, ist die Zielzahl 7% oder 8% obendrauf noch zu erreichen durch Recycling und andere Maßnahmen, jetzt nicht überambitioniert, aber machbar. Wichtig ist, dass man jetzt den Einstieg in die Defossilisierung findet. Und den Einstieg kriegen Sie in Europa nur hin, wenn man nicht noch irgendwas obendrauf packt. Das haben Sie ja völlig richtig gesagt. Noch eine weitere Regelung, noch eine weitere Quote, sondern diese Quote zentral festlegt und andere Quoten sein lässt. Und dann dadurch eben den Klimaschutz, Defossilisierung, den ersten Schritt in diese Zukunftsregulation hinbekommt, politisch.
Ja. Okay. Jetzt, wenn ich gerade mal auf die Zeit gucke, dann sind wir jetzt mit dieser Podcast-Folge schon weit fortgeschritten. Was aber, deswegen hatte ich das auch so angekündigt, komplexes Thema und wir versuchen das schon einfach zu vermitteln, aber auch kein Wunder ist. Man braucht eben Zeit für diese Themen. Ich würde jetzt gerne aber zum Abschluss dieser Podcast-Folge kommen und einmal noch auf den Arbeitskreis schauen. Vielleicht können Sie ja kurz nochmal dazu erzählen, wer eigentlich an diesem Arbeitskreis beteiligt ist, wie es jetzt weitergeht und was für die Zukunft noch ansteht.
Also Sie haben ja schon in den komplexen Themen gespürt, dass die Arbeit jedenfalls nicht ausgeht. Also der Arbeitskreis ist ein super spannender Arbeitskreis. Er ist natürlich rein ehrenamtlich, angesiedelt bei der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft, nennt sich EU-Denkfabrik und existiert seit ganz vielen Jahren. Ich glaube, dass ich von Anfang an auch mit dabei bin. Natürlich gab es immer wechselnde Zusammensetzung, aber wir hatten immer Experten aus unterschiedlichsten Bereichen. Also wir haben hier Menschen drin, Wissenschaftler, Verbandsvertreter, Juristen, auch Unternehmensvertreter, Behördenvertreter und viele von den Kollegen, Kolleginnen haben selber jahrzehntelange Erfahrung, also rund um die Kreislaufwirtschaft. Und was diesen Mix ausmacht, ist eben, dass diese unterschiedliche Erfahrung auch dazu führt, dass wenn wir uns ein Thema vornehmen, dass es zunächst mal sehr kontrovers auch diskutiert wird, dass aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Herausforderungen diskutiert werden. Und wenn wir der Meinung sind, wir schaffen es jetzt, einen Kompromiss zu finden, dann haben wir daraus auch immer ein Paper gemacht. Nicht immer, weil wir uns auch nicht immer einigen konnten, weil es teilweise zu kontrovers war. Aber letztendlich sind diese Diskussionen spannend und sie machen Spaß. Ja, gerade heute haben wir den nächsten Arbeitskreis, heute Nachmittag. Und da wird eben dann auch über ein weiteres Zukunftsthema gesprochen. Möglicherweise werden wir uns jetzt intensiv der Produktverantwortung widmen, aber wir sind dann auch noch ganz offen. Und wir sind auch offen für neue Mitglieder.
Ja, sehr schön. Ja, das ist doch ein guter Hinweis. Also wer sich da draußen vielleicht angesprochen fühlt, darf sich dann gerne an die DGAW wenden. Super. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es hiermit geschafft, einmal einen Rundumschlag über die vielen verschiedenen Themen des Arbeitskreises zu geben und einmal einen Ausblick auf das Papier. Ich lerne ja immer auch aus anderen Medien und ich will diese Podcast-Folge dann so beenden, wie viele Serien ihre Folgen beenden, nämlich mit einem kleinen Cliffhanger, der vielleicht neugierig macht. Denn wir haben natürlich nicht alle Themen abgehandelt, sondern es gibt auch noch ein paar, die wir rauslassen mussten. Zum Beispiel die Ökodesign-Verordnung. Und wer wissen möchte, was der Arbeitskreis dazu geschrieben hat, der sollte in das Paper gucken. Der Link dazu ist in den Shownotes. Ja, Frau Dr. Kummer, Herr Professor Lahl, ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz, ganz herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Podcast und die wirklich interessanten und spannenden Ausführungen zu den vielen verschiedenen Themen. Dankeschön.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.